Mahlzeit und herzlich willkommen zu der allerersten Ausgabe vom Schötecast, dem kleinen, aber feinen Podcast meiner Person, also einem weiteren Podcast über Geschichte in Deutschland und Europa hauptsächlich, vielleicht dann noch ein paar Ausflüge irgendwo anders. Und ganz klassisch, die Leute, die mir auf TikTok folgen, werden es vermuten, ganz klassisch widmen wir uns in der allerersten Folge den Hohenzollern. Die Hohenzollern sind eines der einflussreichsten Adelsgeschlechter, stellten dann die Markgrafen von Brandenburg und die Könige von Preußen und schlussendlich auch die Kaiser vom Deutschen Reich. Sie sind eines der Hochadelsgeschlechter, allerdings sind sie Hochadel zweiter Klasse. Das sollte man nicht vergessen. Also ganz viele Hochadelsgeschlechter, wie meinetwegen die Wittelsbacher, also Bayern, oder die Welfen, also Niedersachsen, verfolgen ihre Wurzeln bis ins alte Rom, zu König Artus und was weiß ich nicht alles. Die Hohenzollern haben das auch versucht, allerdings zu der Zeit, wo die Hohenzollern aufkommen, war die Schriftlichkeit schon so weit entwickelt, dass da eine große Mythenbildung nicht mehr wirklich möglich war. Generell liegen die Anfänge der Hohenzollern irgendwie im Dunkeln. Das ist ein Thema, das solltest du nicht unterschätzen bei diesen ganzen Adelsfamilien. Die brauchen immer einen ganz klaren Stammvater und dieser Stammvater muss ganz doll hochadelig sein und der muss auch ganz doll viele Wunder verbracht haben. Also auch die Leopoldinger da auch in Bayern oder meinetwegen die Regina in Hessen, die haben da alle irgendwie einen ganz speziellen Stammvater. Das haben die Hohenzollern nicht. Es fängt 1061 mit einem Burkhard und mit einem Wenzel an. Das sind Gefolgsleute von einem Kaiser Heinrich dem VI. Aus dem Haus der Salier. Und dann ackern sich die Hohenzollern Stück für Stück die Adelsleiter hoch. Wenn du es hart auf hart ausdrücken möchtest, kannst du auch sagen, dass die Hohenzollern die Arbeiterklasse unter dem Hochadel ist. Denn die müssen sich immer irgendwie profilieren oder sind unter einem Profilierungsdruck gegenüber den anderen Adelshäusern, die ja viel älter und edler und schöner und stärker sind, also meinetwegen Habsburg, Wittelsbach, Welfen und so weiter und so fort. Bevor wir mit der eigentlichen Top 10 anfangen, schauen wir uns einfach mal ein paar Ehrennennungen an, also Leute, die auch irgendwie so ein bisschen wichtig sind, aber es auf die eigentliche Liste nicht geschafft haben. Da haben wir zuallererst die wunderbare, gute Wilhelmine von Preußen bzw. später Wilhelmine von Bayreuth. Und Achtung, also wir konzentrieren uns hier ganz klar auf den brandenburgisch-preußischen Zweig der Hohenzollern, denn genauso wie alle anderen Adelsfamilien haben auch die Hohenzollern unterschiedliche Zweige, den schwäbischen und den brandenburg-preußischen. Und dann gibt es noch irgendwie Hohenzollern Sigmaringen, aber die waren ja dann da auch irgendwie wichtig und die waren dann auch Könige von Rumänien und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die brandenburgischen Hohenzollern und fangen als erste Ehrennennung mit der Wilhelmine von Preußen, Wilhelmine von Bayreuth an, geboren 1709, verstorben 1758, die große Schwester von Friedrich dem Großen. Und die ist immer sehr wichtig und sehr interessant für Kontext in der ganzen Zeit, denn genauso wie ihr kleiner Bruder Friedrich der Große war sie, naja, ein verzicktes Tratschmaul, was irgendwie auch so vielleicht Gerüchte gestreut hat. Sie ist das, was du in der heutigen Zeit ein Blind Item Girl nennen würdest, denn sie nutzt ihren Tratsch ganz klar für politische Aktionen, um da irgendwie andere Adelshäuser vielleicht schlecht dastehen zu lassen. Eine weitere Schwester von Friedrich dem Großen, die hier genannt werden sollte, wäre die Luise Ulrike von Preußen, geboren 1720, verstorben 1782. Warum ist denn jetzt die so wichtig? Naja, die war dann später Königin von Schweden. Warum ist denn das jetzt so wichtig, dass die später Königin von Schweden war? Naja, es gab so den ersten, den zweiten und den großen Nordischen Krieg da im 17. und 18. Jahrhundert und um dann irgendwie ein bisschen Frieden in die ganze Sache zu bringen, wurden auch zu dieser Zeit einfach bestimmte Leute verheiratet. Es ist auch wichtig zu wissen, dass auch die Hohenzollern immer wieder in dieselben Adelsfamilien reingeheiratet haben, weil das dann halt spätere biologische Folgen hatte. Genauso wie bei den Habsburgern. Die Habsburger hatten die Lippe, die Hohenzollern hatten was anderes. Wir nähern uns der Top 10 an mit der vorletzten Ehrennennung, und zwar ist mit dem lieben guten ersten Kaiser des Deutschen Reiches, Wilhelm I., geboren 1797, Thronbesteigung 1861, verstorben 1888 im allseits bekannten Drei-Kaiser-Jahr. So, warum schmeiße ich den jetzt raus und nehme den nicht in die Top 10 mit rein? Alle Sachen, die man zu diskutieren hat rund um Wilhelm I., sind Sachen, die diskutierst du am besten über die Person von Bismarck. Das Deutsche Reich ist eigentlich Bismarcks Reich und er hier, der Kaiser, ist de facto nichts anderes als ein Grüßonkel. Das wird nochmal wichtig bei anderen Personen, bei anderen Themen, die wir später besprechen. Und ja, also so als König von Preußen hat er da in Preußen ganz dafür zu sagen, aber der deutsche Kaiser ist organisatorisch eigentlich so der Erste untergleichen. Na, wir sind ja alles eine tolle Familie. Und hier bitte immer daran denken, auch im Deutschen Reich bestehen die deutschen Königreiche, also Bayern, Sachsen, Württemberg, Preußen, die bestehen alle weiter. Also die gibt es da noch. Und da ist die Macht des Kaisers ein Stück weit beschnitten. Und da sollte man auch immer auf die eigentliche Machtposition blicken. Und das wäre der Kanzler. Der nächste, der letzte, der es nicht auf die Liste geschafft hatte, wäre Friedrich III., geboren 1831, Thronbesteigung 1888, verstorben 1888 im allseits bekannten Drei-Kaiser-Jahr. Das ist der 99-Tage-Kaiser und der wird ja immer so ganz doll mystifiziert, ideologisiert und was weiß ich nicht alles, weil es gibt da immer irgendwelche Legenden oder Wünsche, sage ich jetzt mal, wo man sagt, naja, wenn hier der Friedrich III. Noch ein bisschen länger an der Macht gewesen wäre, dann wäre das alles gar nicht so gekommen und dann wäre das alles viel besser gewesen, wo ich sage, nein. Also erstmal sein Vater, der alte Willi, also wirklich der alte Willi, der wurde 90 Jahre alt. Wilhelm I. wurde 90 Jahre alt. Das sollte man nicht vergessen und das ist zu jeder Zeit ein stolzes Alter. Und Friedrich III. Ist da eher Standard. Ja, er ist am Krebs gestorben, aber er ist halt eher Standard. Er ist Ende 50, wo er dann stirbt. Und das ist ein ziemliches Durchschnittsalter, was er erreicht hat. Er ist nicht zu früh verstorben. Er ist zu spät auf den Thron gekommen, aufgrund des massiven biblischen Alters, was sein Vater erreicht hat. Und da ihm ja immer alle guten Sachen zugeschrieben werden, aber dann seinem Sohn Wilhelm II. Werden ja immer alle bösen Sachen zugeschrieben, hat hier einfach nochmal gesagt zu werden, Friedrich III. War ein Scheißvater zu seinem Sohn. Zusammen mit seiner Frau Victoria, die war auch eine Scheißmutter zu Wilhelm II., die haben beide den kleinen Willi auf seine spätere Rolle als König von Preußen und als deutscher Kaiser nicht vorbereitet. Das hat bei dieser Diskussion immer erwähnt zu werden. Und auch Bismarck, der auch Asbach uralt geworden ist, der hat auch seine Nachfolger nicht vorbereitet. Und wenn ich jetzt alle Wahrscheinlichkeiten zusammennehme, dann kommt der Cut. Dann kommt der Wechsel von der Gründergeneration des Deutschen Reiches, also Bismarck, Wilhelm I., Friedrich III., der Cut von dieser Gründergeneration zu der Nachfolgegeneration kommt definitiv 1900. Allerspätestens 1905. Und alles, was dann folgen sollte, wäre auch so gefolgt, weil die Nachfolgegeneration von der Gründergeneration schlicht und ergreifend nicht ausgebildet wurde. Damit starten wir jetzt richtig in unsere Top 10 und auf Platz 10 der wichtigsten, tollsten, besten Hohenzollern haben wir Friedrich Wilhelm IV., geboren 1795, Thronbesteigung 1840, verstorben 1861. Und der gute Friedrich Wilhelm IV. Ist eine widersprüchliche Person. Der Sohn von Friedrich Wilhelm III. Wird von seinen Anhängern immer sehr gerne als der Romantiker auf dem Thron irgendwie dargestellt. Der möchte gerne malen, der möchte bauen, der möchte komponieren, der möchte lesen. Dummerweise ist er zu der Zeit König von Preußen, wo es in Europa überall knallt. Es finden überall irgendwelche Revolutionen statt. Die Italiener schmeißen den Papst aus Italien raus und es brennt die Luft überall, denn das Bürgertum möchte jetzt einfach auch mal ein bisschen noch mehr Rechte haben. Es möchte noch mehr Mitbestimmungsrechte haben und das ist dem einfach zu viel. Die eine oder andere Randnote bei Friedrich Wilhelm IV. Wäre unter anderem, gründet sich 1848 schon mal ein deutsches Reich, das Deutsche Reich von 1848, das ein Jahresreich unter der Frankfurter Versammlung, unter der liberalen, bürgerlichen Frankfurter Versammlung. Und die bieten Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserkrone an. Und Friedrich Wilhelm IV. Sagt, nö, ist mir zu liberal und er ist da auch zu Recht, muss man sagen, sehr selbstbewusst, weil er sagt, naja, wenn hier irgendjemand die Kaiserkrone angeboten wird, dann uns Preußen. Also ich kann noch warten. Gleichzeitig ist er der Begründer des sogenannten Drei-Klassen-Rechtes, des Drei-Klassen-Wahlrechtes, was dann von seiner Zeit bis 1918 in Preußen seine Gültigkeit haben sollte. Wer wissen möchte, wie der liebe, gute, tolle Friedrich Wilhelm IV. Auf die liberale Bevölkerung gewirkt hatte, der nimmt sich mal bitte den Struffelpeter zur Hand und liest sich die Geschichte vom argen Wüterich Friedrich durch. Der Friedrich, das ist ein arger Wüterich. Das ist explizit in aller Klarheit eine Karikatur auf Friedrich Wilhelm IV., wie der halt die ganzen Revolutionäre niederschießen lassen wollte und halt auch teilweise hat niederschießen lassen. Und das Interessante ist, dieses Mindset, also diese Gedankenart, war dann auch verhaftet bei seinem Bruder Wilhelm I., der übrigens im Rentenalter auf den Thron gekommen ist, und halt anfangs auch bei Bismarck. Nur dann später wurden die dann halt aufgrund ihrer politischen Ränkespiele und aufgrund der Realpolitik, die die betrieben haben, einfach ein Stück weit entspannter. Auf Platz 9 der Top 10 Hohenzollern, der brandenburgischen preußischen Hohenzollern, haben wir den armen kleinen Willi. Geboren 1859, verstorben 1941. Thronbesteigung 1888 im Dreikaiserjahr als der letzte Kaiser. Und der kleine Willi hat von Anfang an die Arschkarte, den schwarzen Peter, das Unglückslos gezogen. Denn der kleine Willi kommt, Achtung, behindert, körperlich behindert auf die Welt. Die Geburt von Victoria ist absolut kompliziert. Er wird de facto mit einer Zange aus dem Mutterleib rausgeholt. Und das hat dann halt zur Folge, dass einer seiner beiden Arme, der linke Arm, wenn ich mich jetzt recht entsinne, nicht richtig wächst. Und für den zeitlichen Kontext hier, für den zeitlichen Kontext, ist es einfach nochmal wichtig, es ist egal, wie du drauf bist, du kannst schwul sein, du kannst Jude sein, du kannst schwarz sein, aber die unterste Stufe in diesem Staat, in dieser Zeit, ist es, körperlich behindert zu sein. Und das ist der Grund, warum der kleine Willi dann von seiner Mutter und von seinem Vater de facto verstoßen wird. Und das hat dann einfach auch zur Folge, warum er nicht adäquat für die Thronbesteigung als preußischer König und deutscher Kaiser vorbereitet wird. Nichtsdestotrotz fängt er eigentlich ganz gut an. Also 1890 entlässt er endlich Bismarck, denn zu der Zeit hat man schon von einer Kanzlerdiktatur unter Otto von Bismarck gesprochen. So, dann hatte er sich auf die Seite der Arbeiter gestellt. Es gab da irgendwie einen Arbeiteraufstand und er hat gesagt, hier wird niemand niedergeschossen. Das lassen wir jetzt mal schön sein. Gleichzeitig beendet er auch den Kulturkampf von Bismarck. Also Bismarck hatte einen unglaublichen Hass auf die Katholiken als preußischer Protestant und hat dem unglaublich zugesetzt. Und auch da hat der kleine Willi gesagt, reicht jetzt, wir hören auf damit. Sein Bauchgefühl ist also zum Anfang gar nicht mal so schlecht. Sobald es aber an größere, kompliziertere Vertragskonstrukte geht oder wie man vielleicht mit außenpolitischen Gegnern irgendwie agieren sollte, da scheitert er. Aber er scheitert da nicht alleine, denn wie gesagt, der deutsche Kaiser ist im Deutschen Reich der Grüßonkel und die eigentliche Macht liegt beim Kanzler. Und auch die politische Nachfolgegeneration von Bismarck ist nicht wirklich gut vorbereitet. Also nochmal zur Erinnerung, Bismarck meinte so, also aus dem Balkan halten wir uns raus. Wenn wir Frankreich isolieren wollen, müssen wir immer uns mit Russland absichern. Dann Kolonien müssen nicht unbedingt sein, die sind zu teuer, die sind zu anstrengend, die sind zu weit. Und zu guter Letzt mit Haus Habsburg, was die meisten Kriege überhaupt in Europa, in der Geschichte von Europa nach dem 30-jährigen Krieg angezettelt hat, mit denen gehen wir nicht ins Bett. Wir grüßen recht schön, wir sind ganz freundlich zu denen, nachdem wir unseren Willen bekommen haben, aber wir gehen nicht mit diesen Leuten ins Bett. So, wie fängt der Erste Weltkrieg an? Auf dem Balkan gibt es ein Attentat, Haus Habsburg schreit ganz laut, ich will Hilfe und zwar ist von dir Deutschland. Deutschland sagt, ja mache ich. So, darauf schaltet sich Russland ein, wo das Rückversicherungsabkommen ausgelaufen ist und springt dann Serbien zur Hilfe. Das alles liegt aber auch an den jeweiligen Regierungschefs. Und zu guter Letzt beim Ersten Weltkrieg waren alle noch zickig darum, weil Deutschland wollte jetzt auch unbedingt Kolonien haben und wollte unbedingt zeigen, was für ein großer, starker Mann die sind. Und Deutschland hat ordentlich auf die Kacke gehauen, also waren alle sauer auf Deutschland. Das ist alles die Folge, dass auch die Regierungschefs, also die Kanzler, gewisse politische Entscheidungen falsch getroffen haben. Diese ganze Entwicklung wird nochmal unterstrichen durch gewisse Skandale, die es vorher gab. Und besonders hervorzuheben ist hier das Jahr 1908. Da hatten wir zum einen die Daily Telegraph-Affäre. Da wird der kleine Willi von einem Journalisten von den britischen Inseln kontaktiert. Und den kleinen Willi solltest du nicht alleine mit irgendwelchen Journalisten lassen. Denn der kleine Willi redet so, wie ihm der Mund gewachsen ist. Er kann die politische Person von der privaten Person und der öffentlichen Person nicht trennen. Für ihn ist das alles eins. Die anderen Personen, meinetwegen Wilhelm I. oder Friedrich III. Oder Bismarck, die konnten diese drei Ebenen, Politik, persönlich, öffentlich, das konnten die trennen. Er kann das nicht. Also redet er, wie ihm der Mund gewachsen ist und vergrätzt damit 1908 auch ganz klar die Briten. Dann haben wir 1908 plus minus ein Jahr auch nochmal die Eulen-Hardenberg-Affäre, wo die Journalisten feststellen, der Kaiser Wilhelm, der ist ja nur mit Männern unterwegs. Sind die vielleicht schwul? Und die Obrigkeit im Deutschen Reich war absolut homophob, beziehungsweise hatten absoluten Schiss, sodass ihnen da irgendetwas unterstellt wird. Um das Ganze abzurunden, 1908 kommt es zu einem sonderbaren Vorfall bei einer Jagdgesellschaft rund um Kaiser Wilhelm II. Einer seiner Kindheitsfreunde kriegt dann Herzinfarkt, während er im rosa Tütü und Krönchen mit einer Frau tanzt. Dieser letzte Fall wird absolut vertuscht, weil man möchte halt diese ganzen Affären, die da 1908 irgendwie so ihren Höhepunkt haben, nicht noch weiter irgendwie eskalieren lassen. So, das alles führt dann dazu, dass Kaiser Wilhelm II. Gewisse enge, langjährige Freunde fallen lässt und selber einen Nervenzusammenbruch hat. Der ist also ab dem Zeitpunkt nervlich absolut angegriffen. Auf Platz 8 haben wir Friedrich Wilhelm II., geboren 1744, verstorben 1797, Thronbesteigung 1786. Neffe von Friedrich dem Großen, Vater von Friedrich Wilhelm III. Und der gute Friedrich Wilhelm II. Ist auch nochmal ein schönes, unterstreichendes Beispiel oder Gegenbeispiel zu Wilhelm II., denn auch Friedrich Wilhelm II. Wurde aus purem Gnatz nicht auf die Thronbesteigung vorbereitet. Warum das so ist, das erkläre ich dann anders mal. Oder sein Lebensstil hatte damit einiges zu tun, denn Friedrich Wilhelm II. War ein absoluter Lustbold. Also der war ein absoluter Fuckboy und Säufer, war selbstverständlich unglaublich christlich und gläubig und keine Ahnung was, also so höchst offiziell, aber sein Lebensstil hatte absolut krasse Auswirkungen auf Potsdam. Das soll damals ein absolutes Bordell gewesen sein. Die Frauen und die Töchter wurden angeboten, damit man irgendwie Einfluss am Hofe hat. Und er ist hier ganz klar auch ein schwarzes Schaf der Hohenzollern, der preußischen Hohenzollern, aber das auch aus Gründen. Und er ist auch deswegen ein wunderbares Gegenbeispiel zu Wilhelm II., denn Wilhelm II. Möchte alles richtig machen. Der ist absolut unter Druck. Friedrich Wilhelm II. Ist das alles irgendwie ein Stück weit egal. Friedrich Wilhelm II. Ist interessant für 2 bis 3 Sachen. Zum ersten wird unter ihm das preußische Landrecht fertiggestellt. Ab jetzt gilt der Rechtsstaat. Ab jetzt ist nicht mehr nur Königsrecht, also so Einzelrecht, so Einzelfallnorm. Ab jetzt haben wir einen Vorvorläufer vom bürgerlichen Gesetzbuch. Und das preußische Landrecht, als das dann fertiggestellt war, war zu dem damaligen Zeitpunkt das fortschrittlichste Recht von überhaupt. Es wurde dann aber abgelöst von dem französischen Recht, vom Napoleon-Code. Denn zu derselben Zeit von Friedrich Wilhelm II. Fängt etwas an, das nennen wir die Französische Revolution und die Napoleonischen Kriege. Und da setzt er sich dann halt auch auf sein Pferd und ist mit an der Front. Bei diesen ganzen Einsätzen zieht er sich eine Verletzung, eine Erkrankung zu und erliegt dieser. Auf Platz 7 folgt auf dem Fuße sein Sohn Friedrich Wilhelm III., eine absolut widersprüchliche Person, geboren 1770, Thronbesteigung 1797 und verstorben 1840. Warum ist er jetzt eine unglaublich widersprüchliche Person? Also erstmal möchte er unbedingt aufräumen mit diesem versifften Hofstaat von seinem Vater. Er schmeißt alle raus, er verfolgt auch ganz explizit die Hauptgeliebte seines Vaters. Das war eine Wilhelmine von Lichtenau. Da war dann noch irgendwie so ein ganz kruder Mordfall in der Wohnung von der Wilhelmine von Lichtenau. Nur dummerweise gilt ab seinem Vater der Rechtsstaat. Das heißt, ab hier kann der König nicht mehr machen, was er will. Friedrich II. Ist wahrscheinlich der letzte König, der noch machen konnte, was er wollte. Dann ist er aber in Liebesdingen auch nicht gerade standesgemäß, denn er heiratet aus Liebe und nicht so, wie man ihm das sagt. Alle Frauen, die er da irgendwie geheiratet hat, waren Liebesbeziehungen und keine Standesbeziehungen. Aber seinen beiden Söhnen, dem späteren Friedrich Wilhelm IV. Und Wilhelm I., denen schreibt er dann wieder vor, wen sie zu heiraten haben. Warum macht er das? Friedrich Wilhelm III. Ist der König der Napoleonischen Kriege, wo es halt dann auch darum geht, nachdem diese Napoleonischen Kriege vorbei sind, dass da wieder bestimmte Beziehungen, politische Verbindungen etabliert werden. Er selber ist ein unglaublich Zauderer, aber als es dann darum ging, hat er sich dann halt auch durchgesetzt. Und hier unter Friedrich Wilhelm III., also Anfang des 19. Jahrhunderts, fängt eine sehr interessante Sache an, nämlich der preußische Zollverein, der dann später sich mit anderen Zollvereinen in Deutschland zum deutschen Zollverein zusammenschließen sollte. Guckt euch das gerne nochmal an, wir können uns das auch gerne nochmal zusammen angucken, denn die Grenzen des deutschen Zollvereins sind dann identisch mit dem späteren Deutschen Reich. Ist eine Auslegungssache, ich sage aber, der deutsche Zollverein ist der eigentliche Vorläufer vom späteren Deutschen Reich und nichts anderes. Dieser deutsche Zollverein sollte dann aus dem Stand die drittgrößte Volkswirtschaft von auf der Welt sein, nach USA, nach Großbritannien, und das komplett ohne Sklaven und komplett ohne Kolonien, und war sehr wahrscheinlich auch einer der ausschlaggebenden Gründe für die Art und Weise, wie sich das Deutsche Reich dann später gründen sollte. Und auf dem sechsten Platz haben wir oder habe ich Friedrich den Großen hingesetzt. So, jetzt können Sie sich mal kurz alle darüber aufregen, warum ich denn Friedrich den Großen auf den sechsten Platz gesetzt habe. 1712 bis 1786, Thronbesteigung 1740. Also ja, er ist der Vertreter des aufgeklärten Absolutismus, nicht ein Vertreter, der Vertreter. Er leiert auch ganz klar die Entwicklung des preußischen Landrechts an, was dann unter seinem Nachfolger vollendet wird. Ja, er legt den Oderbruch trocken. Ja, er setzt sich in diesen ganzen Kriegen, die er da führt, auch durch, in den Schlesischen Kriegen unter anderem, auch im Siebenjährigen Krieg. Die überschneiden sich da ja irgendwie ein bisschen. Aber das alles kann er nur machen, weil ihm durch seine Vorgänger oder durch seinen expliziten direkten Vorgänger ein gut aufgestellter Staat übergeben wird. Alle Initiativen und alle Entwicklungen, die seine Vorgänger initiiert haben, zu denen wir auch gleich kommen, finden hier ihren Höhepunkt. Und das wird ihm sehr wahrscheinlich auch ein Stück weit nagen, denn, Überraschung, Überraschung, das Verhältnis explizit zu seinem Vater war desaströs, das war nicht existent. Friedrich der Große ist auch immer ein König wider Willen, denn er wurde von seinem Vater de facto in die Rolle reingeprügelt. So, und jetzt widmen wir uns einfach vielleicht der einen oder anderen Legende rund um Friedrich dem Großen, denn der hatte ja auch keine Kinder und da wird dann immer irgendwie ein bisschen gemutmaßt, naja, war der homosexuell, ja, nein, vielleicht, naja, also so, Friedrich der Große war zu seinen Jugendzeiten auch ein absoluter Lustmolch, ein absoluter Fuckboy, deswegen war er auch unglaublich neidisch auf seinen Nachfolger, denn sein Nachfolger, sein Neffe, der hat ja gemacht, was er wollte und Friedrich der Große war auch immer ein neidischer, verzickter Tratschonkel, der sich auch privat das Maul über die Bauern zerrissen hat. Er war da nicht so wie seine Schwester Wilhelmine von Bayreuth, die das alles sehr offen ausgetragen hat. Und bei einer dieser Feten in Sachsen mit der unehelichen Tochter von August dem Starken, da hat sich der kleine Friedrich der Große eine Geschlechtskrankheit zugezogen. Und es hat gesuppt und geschimmelt da unten wie sonst nichts. Das ist auch eine Erläuterung, warum er keine Kinder bekommen hat. Eine noch andere Erläuterung wäre die Tatsache, also die beiden Eltern von ihm sind beides Enkelkinder von Sophie von der Pfalz, also der Stammmutter des englischen Königshauses. Sein Großvater, der, wenn du dir da den Stammbaum anguckst, dann ist der Urgroßvater auf der einen Seite bei Friedrich dem Ersten, also seinem Großvater, und der Ururgroßvater auf der anderen Seite bei Friedrich dem Ersten ist das dieselbe Person. Das heißt, wir haben hier auch eine gewisse Inzestproblematik, einen gewissen genetischen Faktor bei den Hohenzollern, die sehr wahrscheinlich dazu geführt hat, dass Friedrich der Zweite Platzpatron verschossen hat. Damit kommen wir zu den Personen, zu den Hohenzollernherrschern, ohne die es Preußen nicht gegeben hätte und ohne die es die Mark Brandenburg so als solches wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Und auf Platz 5 haben wir hier den großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, ohne Nummer. Geboren 1620, verstorben 1688. Thronbesteigung 1640. Und die History Buffs unter euch werden schon gesagt haben, aha, da war doch was, denn 1640 haben wir den 30-jährigen Krieg. Und das 17. Jahrhundert ist generell absolut durchzogen von allen möglichen Kriegen. Also wir haben auch den 80-jährigen Krieg, da in den Niederlanden ganz Europa befindet mit sich selbst im Krieg, befindet sich mit sich selbst im Krieg. Wir haben auch den Zweiten Nordischen Krieg, wo auch Friedrich Wilhelm mit am Start ist. Er übernimmt de facto die Mark Brandenburg zu einer Zeit, wo die absolut besetzt ist, wo die Mark Brandenburg eigentlich nicht existiert. Sie ist besetzt von niederländischen Truppen, von schwedischen Truppen, von kaiserlichen Truppen, aber Er setzt sich durch, dann im Westfälischen Frieden, und er sichert sich auch die Souveränität über ein gewisses Fürstentum, über eine gewisse Provinz namens Preußen. Das wird nachher noch wichtig sein. Er setzt sich auch noch in anderen Sachen durch und er ist auch nochmal wichtig für ein paar andere Sachen. Also erst einmal schmeißt er einen gewissen Adam von Schwarzenburg raus, also einen alten Berater von seinem Vater, der absolut katholisch ist. Das passt Friedrich Wilhelm nicht in den Plan, denn Friedrich Wilhelm sagt, okay, ich werde jetzt Protestant, ich werde jetzt Pietist. Er grenzt sich somit auch vom heiligen römischen katholischen Kaiser deutscher Nation ab. Und dann holt sich Friedrich Wilhelm die Leute rein mit einem Toleranzedikt, denn das ganze Land ist absolut verwahrlost, das ganze Land ist absolut verwaist halt durch die ganzen Kriege, und er braucht halt Leute, die dieses Land irgendwie bestellen und die halt da irgendwie auch Handel betreiben, denn ohne Land keine Leute, ohne Leute kein Land. Diese Einwanderungspolitik und diese tolerante Religionspolitik sollte auch weiterhin ein roter Faden bleiben bei seinen Nachkommen, also Friedrich I., Friedrich Wilhelm I., Friedrich II., Friedrich Wilhelm II., kriegt erst einen Knick dann im 19. Jahrhundert. Wir haben hier also einen langen roten Faden, der auch den Aufstieg von der Marke Brandenburg und vom Königreich Preußen mit begünstigt hat. Eine andere Sache ist, dass Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, dann irgendwie auch neue Absatzmärkte und neue Einkommensquellen gesucht hat, und da hat er ein bisschen herumexperimentiert und hat auch versucht, eine Marine, eine brandenburgische Marine aufzubauen, weil er ein unglaubliches Interesse am Überseehandel, Kolonialhandel, Sklavenhandel hatte. Das war zu der damaligen Zeit eine absolute Goldgrube. Darauf haben sich alle gestürzt. Nur war das dann schon zu der damaligen Zeit, musste Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, einsehen, das war zu weit, das war zu kostspielig, das war zu kompliziert. Denn er hat sich da irgendwie einen Hafen gepachtet an der Nordsee, aber auch aus dieser Perspektive ist das unglaublich kompliziert, denn du musst da erstmal an den ganzen anderen Kolonialmächten vorbei, also Niederlande, England, Frankreich, Spanien, Portugal. Also wurde dieses Projekt dann im Prinzip fallen gelassen. Und auf dem vierten Platz haben wir Friedrich Wilhelm I., den zweiten König von Preußen. Und Friedrich Wilhelm I. als König macht im Prinzip genau dasselbe wie Friedrich Wilhelm der große Kurfürst. Er renoviert den Staat, er übernimmt einen absolut verschuldeten Staat, der heute an der Insolvenz, an der Zahlungsunfähigkeit vorbeischrammen würde, weil sein Vater war der absolute Partylöwe, der absolute Lustmolch, und hat einen eigentlich gut aufgestellten Staat, der auch stabile Einkommen hatte, fast ruiniert. Und das ist auch etwas, was du bei allen Diskussionen rund um Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig, immer berücksichtigen musst. Also der ist absolut unter Druck, der hat absolut den Zwang, alles zu kontrollieren. Er muss diesen Staat irgendwie wieder aufbauen, und dafür verkauft er auch das Bernsteinzimmer dann nach Russland, einfach um Geld zu haben. Das ist auch gleichzeitig so eine kleine Spitze gegen seinen nun toten Vater, und das macht sich halt auch bemerkbar bei seinem Verhältnis zu Friedrich II., dem alten Fritz, denn sein Sohn Friedrich II. Erst mal freut er sich eigentlich darüber, dass er jetzt einen männlichen Thronfolger hat, der auch überlebt. Aber dieser Sohn hat ein absolutes Interesse an den feinen Künsten, an den schönen Künsten, an Musik, Kultur und alles drum und dran, und halt nicht an Buchhaltung, Armee und so weiter und so fort. Und das ist eine Beziehung, die schaukelt sich immer weiter hoch, immer weiter hoch. Es wird immer aggressiver, es wird immer antagonistischer. Das Ganze hat dann seine Spitze in dem Katte-Prozess, wo Friedrich II. Mit seinem besten Freund durchbrennen wollte. Und Friedrich Wilhelm I. war dann so weit, dass er gesagt hat, naja, jetzt habe ich noch einen zweiten Sohn, einen zweiten möglichen Thronfolger. Das heißt, den ersten brauche ich nicht. Das heißt, ich kann dir, mein liebes Söhnchen, auch den Kopf abschlagen. Davon wurde er abgebracht, von seinen Beratern und auch von Wilhelmine von Preußen, seiner ältesten Tochter. Aber es war knapp. Damit sind wir bei dem Siegertreppchen der einflussreichsten Hohenzollern von überhaupt, also bei den Top 10. Und die Bronzemedaille geht an Friedrich den Ersten bzw. Friedrich dem Dritten, weil er fängt als Markgraf und Kurfürst an, erhebt sich dann aber in Absprache mit dem Kaiser zu Friedrich dem Ersten, König in Preußen. Geboren 1657, verstorben 1713. Ab 1688 Markgraf und Kurfürst von Brandenburg, souveräner Herzog in Preußen und ab 1701 König in Preußen. Aufgrund seines Lebensstils ist er den bürgerlichen eisernen Preußen im 19. Jahrhundert ein Stück weit peinlich, denn wie gesagt, also so, der war ordentlich am Start. Die bürgerlich eisernen Preußen hätten wahrscheinlich lieber Friedrich Wilhelm I., den Soldatenkönig, als Gründerdaddy. Und gleichzeitig, was auch immer ein bisschen vergessen wird, ist Friedrich I. oder Friedrich III. Ein Krüppel gewesen, also körperlich behindert. Und das ist den eisernen bürgerlichen Preußen erst recht peinlich. Trotzdem würde ich diesen Mann nicht unterschätzen. Denn der kommt eigentlich gefühlt für die damalige Zeit komplett aus dem Nichts. Er ist der dritte Sohn von Friedrich Wilhelm, dem großen Kurfürsten. Dann lässt ihn die Amme als Baby fallen, deswegen hat er eine schiefe Schulter. Und dann hat er noch Skoliose. Die Skoliose kann auch von der Inzest her rühren. Also wie gesagt, er hier ist die Person, wo der Urgroßvater auf der einen Seite genau dieselbe Person ist wie der Ururgroßvater auf der anderen Seite. Also so, das macht sich halt auch ein Stück weit genetisch bemerkbar. Er hat kein gutes Verhältnis zum Vater, er hat ein super Verhältnis zu seiner Mutter, was ihn wahrscheinlich auch ein bisschen mental dann irgendwie unterstützt. Und er zieht sich dann nach Köpenick zurück, weil er hat keinen Bock auf diese ganzen Intrigereien, auf dieses ganze Getratsche da am Markgrafen, am Kurfürstenhof, und er baut sich da im Prinzip in seiner eigenen Bubble da sein Leben auf. Dann stirbt seine Mutter und sein Vater heiratet ein zweites Mal und kriegt noch andere Kinder, also auch andere Söhne. Und der Vati, also Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, möchte das gütlich lösen, ne? Der sagt so, okay, wir teilen das hier alles auf, jeder kriegt ein Stückchen. Und Friedrich, der dann Dritte oder Friedrich der Erste, sagt, nichts wird gütlich gelöst. Ich krieg alles, ich bin der Älteste. Und die Söhne von dieser blöden Pute, die meinen Vater da geheiratet haben, die kriegen gar nichts. Um das hier hart auf hart zu formulieren, also der belächelte Krüppelfritz, der auch Schieferfritz von den Leuten genannt wurde, der setzt sich durch. Und er setzt sich auch deswegen durch, weil er sich Hilfe oder Unterstützung von außenpolitischen Mitspielern geholt hat. Also er tritt unter anderem ein paar Gebiete in Schlesien an Habsburg Österreich ab. Das ist dann später nochmal ein Thema unter Friedrich II. Gleichzeitig sichert er dem Kaiser, also Habsburg, Hilfe im spanischen Erbfolgekrieg zu. Also, ja sicher, er ist ein absoluter Lustmolch und ein Partylöwe und keine Ahnung was. Aber wenn er will, dann kann er auch. Und dann später bei seiner Politik als Markgraf, Kurfürst und König setzt er auch die Leitlinien seines Vorgängers weiter. Er holt sich also die Leute ins Land, verfolgt eine liberale Religionspolitik und zu guter Letzt setzt er noch auf einen neuen Trumpf, denn er etabliert die Unterrichtspflicht, aus der dann später die Schulpflicht werden sollte, und zwar für alle, für Jungen und Mädchen. Er macht da keinen Unterschied und das dient auch dazu, um diese ganzen Leute, die da ins Land geholt werden, einfach auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Und auch die Erhöhung zum König von Friedrich III. Zu Friedrich I. sollte nicht nur unter dem Titel der Prunksucht verfolgt werden, denn zum selben Zeitpunkt verfolgen auch noch andere Adelshäuser, Fürstentümer, Herzogtümer, Königskronen. Also Hannover bandelt irgendwie so mit den britischen Inseln, mit Sachsen, Coburg, Gotha oder wie die damals hießen. Die bandeln da mit denen an, um da irgendwie sich da irgendwas zu organisieren. Und der Nachbar von Preußen, Sachsen, unter August dem Starken, verfolgt die polnische Königskrone. So, wo liegt denn jetzt das Landherzogtum Preußen, was ihm hier gehört, Friedrich III. Oder Friedrich I.? Naja, in Polen. Das heißt, die Marke Brandenburg wird politisch da von anderen Leuten eingekesselt, denn Europa bzw. Deutschland organisiert sich neu nach diesen ganzen Kriegen, die da im 17. Jahrhundert stattgefunden haben. Also muss auch die Marke Brandenburg irgendwie zum Zug kommen, wenn sie nicht untergehen will. Wir kommen zur Silbermedaille der Hohenzollern bzw. zum zweiten Platz und widmen uns Albrecht von Preußen bzw. Albrecht von Brandenburg-Ansbach. Geboren 1490, verstorben 1568 und ab 1511 der letzte Hochmeister des Deutschordenstaates. Der katholische Deutschordenstaat ist nochmal eine Geschichte für sich und ist während der Wendenfahrten oder der Wendenkreuzzüge oder der Prußenfahrten entstanden und die heutigen baltischen Staaten zusammen mit Ostpreußen sind de facto Nachfolgestaaten von diesem Deutschordenstaat. So, wie gesagt, dieser Deutschordenstaat vom Deutschen Orden oder genauer gesagt Teutonischer Orden, das war ein katholischer Staat. Also die Obrigkeit war unglaublich ganz doll katholisch. Die Untrigkeit, also die Bevölkerung, war in keinster Weise katholisch. Und das führte immer wieder zu Reibereien. Das führte immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Obrigkeit, die den Osten Europas und auch den Osten von Deutschland halt christianisieren oder kolonisieren wollte. 1525 sagt dann Albrecht von Preußen so, das reicht mir jetzt hier mit diesen ganzen Auseinandersetzungen und wandelt auf Anraten von Martin Luther den Deutschordenstaat in ein weltliches Herzogtum, Fürstentum um, was er dann praktischerweise weiter in seiner Familie vererben kann. Auf Druck der Bevölkerung schmeißt er also im Prinzip seine eigene Organisation raus. Das ganze Ding ist noch nicht beendet, denn ein Teil von diesem Deutschordenstaat sagt, wir haben eigentlich viel mehr Bock irgendwie zu Polen zu gehören, also zum Königreich Polen. Und worauf er dann sagt, das ist mir doch egal, dann machen wir das halt so. Und deswegen gründete sich dann Königlich Preußen, was zum Königreich Polen gehörte, und Herzoglich Preußen, was dann im Prinzip das Herzogtum Preußen werden sollte, was die Grundlage zur Erhöhung zum König von Preußen bilden sollte. Und die Goldmedaille für die Hohenzollern geht selbstverständlich an einen Friedrich den Ersten. Genauer gesagt, es ist der zweite Friedrich der Erste in der Linie der Hohenzollern. Friedrich der Erste als König wäre dann also der dritte Friedrich der Erste, aber das ist nun mal ein anderes Thema. Geboren 1371, verstorben 1440 und ab 1415 Markgraf und Kurfürst von Brandenburg und somit auch der allererste Hohenzollern, der dieses Amt innehat. Jetzt ist die Frage, wie ist es dazu gekommen? Dieser Friedrich hier fängt erstmal ohne Nummer an. Er ist also erstmal einfach nur Friedrich, denn die Erbschaft, die Haupterbschaft seiner Familie, die Burggrafschaft von Nürnberg, die Hohenzollern sind übrigens Schwaben, die Burggrafschaft von Nürnberg liegt erstmal bei seinem älteren Bruder. So, was passiert? Sein Vater stirbt, sein älterer Bruder stirbt, somit wird er Friedrich der VI. Als Burggraf. So, da hört die Geschichte nicht auf. Wir sind gerade im 15. Jahrhundert. Das ganze Gebiet im Osten ist absolut unruhig und wir haben im Osten von Deutschland, also in der Markgrafschaft Brandenburg, wir haben die Raubritterkriege, wir haben den Pommernkrieg, wir haben den Teltowkrieg und gleichzeitig sind wir auch in einer Zeit, wo die Regentschaft des Kaisers im Heiligen Römischen Reich gerade irgendwie zur Disposition steht. Also es streiten unterschiedliche Adelsfamilien darum. So, einer der Kandidaten sagt so, wer befriedet mir jetzt hier das Gebiet von der Mark Brandenburg, einfach nur um mal zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Daraufhin hebt er hier den Arm und sagt, ich mach das, bitte gib mir eine ganz doll große Kanone, damit ich das auch machen kann. Im Auftrag vom Kaiserkandidaten Sigismund aus dem Hause der Luxemburger, also nichts mit Habsburg oder sonst was, also das sind komplett andere Zeiten. Wie gesagt, im Auftrag vom Kaiserkandidaten Sigismund aus dem Hause der Luxemburger zieht dieser Friedrich also mit seinen Leuten und einer ganz doll großen Kanone los und befriedet das Gebiet der Mark Brandenburg. Wer ihm vor die Kanone läuft, hat Pech gehabt. Wer ihm querkommt, der wird verbannt, keine Ahnung, nach den Niederlanden oder so. Er befriedet das Gebiet. Somit hatte dann Sigismund einfach auch nochmal eine Machtdemonstration geliefert, dass er bestimmte Sachen kann. Gleichzeitig gibt Sigismund dann diesem Friedrich die Markgrafschaft Brandenburg als Herrschaftsgebiet und damit verbunden ist unter anderem auch nochmal eine Kurfürstenstimme, also eine der Stimmen, die gebraucht wird, um den Kaiser zu wählen. Das war also alles in allem eine realpolitische, militärtaktische Machtdemonstration, denn Kaiser Sigismund hat damit drei Fliegen mit einer Klappe erledigt und hat somit auch zufälligerweise einer seiner Gefolgsleute zum Kurfürsten ernannt, die dann vielleicht ihn oder vielleicht auch später Leute aus seinem Haus zum Kaiser wählen. Und gleichzeitig wurde somit der wirkliche, echte Grundstein gelegt zum Aufstieg des Hauses Hohenzollern zu einer der mächtigsten, größten Adelsfamilien überhaupt auf der Welt. So, das sollte es gewesen sein. Im Hintergrund seht ihr nochmal die Burggrafschaft Nürnberg, das ursprüngliche Herrschaftsgebiet der ursprünglichen Hohenzollern. Ansonsten haltet die Ohren steif, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort nicht vergessen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.